Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und wir schauen heute einmal auf eine Branche, die enorme Summen bewegt, aber eben auch die ESG-Aspekte nur schwer bewerten kann mitunter. Es geht um Infrastrukturinvestments, es geht um Datenbeschaffung und es geht vor allem auch um die Frage, wie man Investoren und letztlich den Menschen beim Thema ESG ein bisschen besser abholen kann. Wie man das angeht, darüber spreche ich mit Barbara Treusch. Sie ist Director bei der Investmentboutique Palladio Partners, dort verantwortlich für das Themenfeld Nachhaltigkeit und sie ist auch ESG-Mentorin. Auch darüber werden wir sprechen. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke schön.
Frau Treusch, Palladio Partners, ich denke, viele kennen es. Wer es nicht kennt, das ist eine Investmentboutique, die vorwiegend im Bereich Private Markets unterwegs ist, etwa 10 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen. Und was man zu Ihnen sagen muss, Sie sind im Bereich Operations bei Alternative Investments gestartet, also nicht als Nachhaltigkeitsspezialistin.
Genau.
Das hat sich entwickelt, ne? Wie kam es dazu, dass Sie in diese ESG-Rolle gekommen sind?
Also das ist ganz spannend, weil als unsere Geschäftsführer dieses klare Commitment abgegeben haben, dass wir Nachhaltigkeit integrieren, war von vornherein klar, es wird in alle Prozesse integriert und wir verfolgen einen integrierten Ansatz. Und dieser integrierte Ansatz bedeutet ja, dass jeder Fachbereich dieses Thema entsprechend aufnimmt, sich Wissen aneignet und das dann entsprechend kombiniert zu den bisherigen Themen, die wir ja auch schon haben, mit aufnimmt. Und das war so der Ausgangspunkt, warum es eben auch entscheidend war, dass jetzt in meinem Bereich Operations wir hier ja dieses integrierte Know-how aufbauen.
Wenn Sie sagen, es ist in alle Prozesse eingebaut, das heißt von der Investmentstrategie über Due Diligence bis zum laufenden Management von Beteiligungen, wie muss ich mir das vorstellen? Wenn wir mal vorne anfangen bei der Investmentstrategie, wo ist dann auch Ihre Rolle? Wie interagieren Sie dann mit den jeweiligen Fachkollegen in diesen Themen?
Also ich glaube, das ist sogar extrem wichtig, bei der Investmentstrategie anzufangen, weil wir zum Beispiel unterschiedliche Zugangswege haben. Wir haben Fund of Funds, also das sind Dachfondsstrukturen, wo man ja in Zielfonds investiert, die zum Zeitpunkt meiner Investitionsentscheidung quasi noch keine wirklichen Assets haben. Wir haben Co-Investments, das ist so ein Mix zwischen Direktinvestments und Zielfonds und wir haben natürlich dann auch Direktinvestments. Und je nachdem, wo der Fokus auf Zugangsweg, Sektor, Region liegt, habe ich unterschiedliche Anforderungen, die ich mitbringen kann. Nicht jede Nachhaltigkeitsambition passt zur Anlagestrategie. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man einfach auch sehr stark in die Diskussion gehen muss. Was ist überhaupt möglich? Welche Wertversprechen geben wir auch ab, uns selbst und dem Investor? Und was können wir dann auch später im Asset Management, im Monitoring überhaupt ermitteln, auch berichten? Das ist ja auch immer das Standardthema. Und deswegen ist das eigentlich ein total tolles Spannungsfeld, weil wir diese unterschiedlichen Zugangswege haben, kennen wir auch die Herausforderungen, die beispielsweise Investoren bei den Direktinvestments bei uns haben. Wir kennen aber auch die Investorenperspektive, wenn ich sage, ich gehe jetzt in so einen Blindpool rein, was brauche ich denn, um zu sagen, okay, das ist jetzt eine Anlagestrategie, wo ich darauf vertraue, dass die Nachhaltigkeitselemente auch wirklich erfüllt sind.
Das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor, wenn ich sage, ich habe eine direkte Beteiligung, kann ich ja sagen, ich möchte beim CO2-Ausstoß den Wert X erreichen.
Genau.
Wenn ich eher mittelbar beteiligt bin oder wenn ich vielleicht sogar, was wir glaube ich auch manchmal haben, so eine Art Greenfield-Projekt habe, dann habe ich ja noch keinen Track Record, denn es ist ja oft noch gar nichts da oder es ist noch eine, sagen wir mal, eine Idee, eine Vision, in die man investiert. Wie schafft man es denn bei solchen Investitionen, sei es mittelbare Investments oder auch Investments, wo man sagt, es ist noch ein wenig vielleicht eine Blackbox, ich habe eine Idee, aber keine konkrete Definition. Wie schaffe ich es da überhaupt, mich auf Werte und Angaben zu verständigen, die auch dann mit dem Investor aligned, neudeutsch, zu bekommen, dass man überhaupt, dass überhaupt alle dasselbe erwarten? Wie gehen Sie das an?
Das hört sich jetzt komisch an, wenn ich sage Transparenz, weil das mittlerweile so ein Begriff ist, der schon fast ein bisschen ausgelutscht ist. Mhm. Aber tatsächlich ist das für uns der Ansatz, Transparenz bezüglich der Herausforderungen und Hindernisse, Investoren in die Prozesse mit reinzunehmen. Wie machen wir das denn auf den unterschiedlichen Zugangswegen und wo sind auch die Grenzen? Wenn wir jetzt bei einem Dachfonds sind, dann ist das ganz klassisch Managerselektion. Also klar, wir schauen uns natürlich die Investmentstrategie an, aber wir sprechen ja mit dem Fondsmanager und wir schauen uns an, was hat er denn für Ressourcen? Wie hat er das bislang gemacht? Wie hat er das in der Vergangenheit gemacht? Kann er uns Beispiele zeigen? Wie geht er mit Misserfolgen um? Also das ist tatsächlich in unserem Fragebogen auch drin, diese Frage, hast du denn schon mal, also negative Erfolge, sind ja keine Erfolge, sondern Misserfolge, was hast du daraus gelernt? Also diese Frage nicht nur, was ist bislang vielleicht nicht so gut gelaufen, sondern auch die Frage, was hast du daraus gelernt? Mhm. Basiert viel auf, können wir diesem Fondsmanager vertrauen, dass er diese Werte, diese Anforderungen und auch die Berichtsdaten, die er uns verspricht, können wir darauf vertrauen? Das geht natürlich noch weiter, dass wir bestimmte vertragliche Vereinbarungen dann auch treffen. Aber erstmal ist es ein intensiver Dialog in der Due Diligence.
Ich wollte gerade sagen, das klingt so, als ob da auch recht viel Zeit reinfließt, ne? Wenn Richtig. Ich sozusagen versuche, diesen Menschen genau. kennenzulernen, das ist ja nicht nur, ich habe einen Fragebogen drei Haken gesetzt.
Genau, und wenn wir das dann vergleichen bei sogenannten Greenfield-Projekten, wo wir selbst diese Vision und Projektidee umsetzen, auch da ist das wieder so, dass wir versuchen, den Investor zu diesem Investment Case und dem Prozess und die Entwicklung regelmäßig abzuholen. Dass wir Fortschritte zeigen, wo steht das Greenfield-Projekt und damit auch zeigen, wie unsere ursprüngliche Vision dann in die Praxis umgesetzt wird. Den Investoren, die wir als Kunden haben, denen ist klar bei einem Greenfield-Projekt, dass die am Anfang keine Daten bekommen, weil es eben noch ein theoretisches Konstrukt ist. Und gleichzeitig ist das aber total spannend, weil das anders als jetzt vielleicht im liquiden Markt ja zeigt, dass mit dem Kapital etwas geschaffen wird, etwas, was vorher noch nicht da war. Mhm. Und deswegen ist der Fokus da ein ganz anderer. Und gleichzeitig bedeutet das auch viel Dialog, weil wir ja entsprechend Partnerschaften bilden. Wir suchen Dienstleister. Und auch hier brauchen wir ja ein gemeinsames Verständnis, dass das, was wir unseren Kunden versprechen, auch mit den Partnern erreicht werden kann. Wenn die von vornherein sagen würden, das interessiert mich alles nicht, dann wird das schwierig, weil wir eben nun mal langfristig investiert sind und das würde, ich sag mal, im Asset Management dann permanent Reibungen verursachen.
Ja, das heißt, Transparenz heißt dann auch manchmal zu zeigen, was nicht geht.
Genau.
Ja. Wenn Sie in der Due Diligence sind, Sie nutzen ja auch so eine Art ESG-Scoring-Modell. Worauf basiert das und was wären dann vielleicht auch Punkte, wo Sie sagen, okay, da würden wir jetzt eher Abstand nehmen? Gibt es da so bestimmte Red Flags, wo Sie sagen, das geht für uns nicht?
Wir haben verschiedene Kategorien. Das ist einmal das Management, wir haben das Thema Performance, der Fonds, sind unterschiedliche Kategorien, wo wir reingehen. Und sicherlich ein Schwerpunkt, den wir haben, ist, wenn der Manager etwas verspricht, wo einfach entsprechend die Expertise, die Ressourcen und auch im Grunde genommen nichts nachweisbar ist, was das untermauert. Das ist so das Grundsätzliche, wo wir sagen, wir haben einen Mindestanspruch, der sollte bei allen Fondsmanagern erfüllt sein. Uns ist bewusst, dass gerade bei kleineren Fondsmanagern der Ansatz anders ist und auch das Thema Ressource anders gelebt wird. Aber nichtsdestotrotz, die Prinzipien, die dahinter stehen, das Commitment und das auch in den Verträgen, in der Anlagestrategie klar zu zeigen, das ist mittlerweile für uns, wo wir sagen, das ist die Mindestanforderung. Und dann kommt noch, je nachdem, in welches Produkt das reingeht, haben wir natürlich noch andere Anforderungen, je nachdem, wie das Ambitionsniveau ist.
Jetzt sind Sie, was ich ganz spannend finde, auch als Nachhaltigkeitsmentorin tätig. Das heißt, Sie sehen quasi nicht nur die Reaktion der Investoren bei sich im Haus, sondern Sie gehen auch in andere Konstellationen und schauen, wie kann man da unterstützen. Gibt es Themen, wo Sie sagen, die kommen immer mal wieder, so Dauerbrenner?
Ja, also tatsächlich, um das vielleicht nochmal zu erklären, warum ich mich für diese Weiterbildung auch damals entschieden habe, war, ich habe mich weitergebildet zum Thema Sustainable Finance, dann kam ja auch die Regulierung, die so ganz ihre eigene Dynamik hat. Und immer wieder stand ich vor der Frage, ja, also habe ich alles verstanden, aber wie machen wir das denn jetzt? Also was machen wir denn jetzt als erstes? Was wäre denn der kleinstmögliche Schritt? Und aus der Erfahrung, die wir bislang im Operations-Bereich haben, wissen wir ja, ein Datenpunkt kommt nicht einfach so. Sondern da stecken Menschen, die treffen Entscheidungen, es gibt Aktivitäten. Und das ist ja die Basis, um überhaupt Informationen und Daten einsammeln zu können. Und deswegen habe ich mich bewusst dann für ein anderes Themengebiet entschieden, weil das mir tatsächlich gewisse Antworten gegeben hat. Wie kann ich denn oder Menschen, die ich begleite, in dieses Tun kommen? Und da merke ich häufig, die Diskussion rund um Regulierung bewegt viele auf unterschiedlichen Ebenen. Also viele Nachhaltigkeitsmanager, Managerinnen sind ja ein bisschen frustriert aufgrund der, ich würde schon fast sagen, Chaos-Situation, weil wir nicht genau wissen, in welche Richtung wir gehen.
Das heißt, diese Unsicherheit, die ist in der Fläche zu beobachten.
Die ist in der Fläche, aber gleichzeitig ist sie ja nichts Neues.
Ja.
Also wir haben permanent mit Unsicherheiten und mit unvollständigen Informationen zu kämpfen. Das wird auch eine Regulierung, egal in welche Richtung sie geht, nicht ändern. Was uns die Regulierung gebracht hat, und das ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt für viele im Nachhaltigkeitsmanagement, sie hat uns eine gewisse Macht gegeben. Mhm. Also in Diskussionen gerade mit vielleicht dem ein oder anderen Management ist das natürlich hilfreich, wenn man die Regulierung quasi als fachliche Macht mitgenommen hat und konnte dann Diskussionen anders führen.
Es ist dann eben nicht nice to have, sondern man muss auch ein Stück weit, ne?
Genau. Und jetzt ist das so ein bisschen, dass wir beobachten, jetzt erkennt man durchaus, wo das Management halt wirklich sagt, ich stehe dazu und lass uns mal ein bisschen den Blick von der Regulierung wegnehmen, sondern was ist eigentlich wirklich für uns relevant? Und das ist eigentlich ein sehr spannender Bereich, weil wir gehen jetzt wieder viel stärker in die fachliche Diskussion. Und nein, wir brauchen keine ESG-Berichte mit 200 Seiten. Für uns ist ja der Fokus auf die relevanten Themen. Und da glaube ich, können vor allem KMUs davon profitieren. Da kann Private Market von profitieren, weil wir eben diese Nähe haben zu den Portfoliounternehmen. Und deswegen sehe ich das aktuell tatsächlich auch als sehr, sehr positiv und kann für uns bei dem Thema auch stärkend wirken.
Für Sie ist ja wahrscheinlich auch die Frage, wenn Sie ein Investment haben, Sie wollen das ja auch nicht, sagen wir mal, überfrachten oder in die Ecke drängen, indem Sie sagen, wir brauchen so viele Daten, dass die gefühlt nichts anderes mehr machen, als Daten beizubringen. Ne?
Genau. Und gleichzeitig ist es ja auch wichtig, dass Kapitalgeber, gerade Nachhaltigkeitsmanagern, das Signal geben, deine Arbeit ist wertvoll. Also das ist so, in der Diskussion, uns fehlen Daten oder wir brauchen Nachhaltigkeitsberichte, das macht ja was mit den Menschen, die da tagtäglich daran arbeiten. Menschen, die sich jetzt auf irgendein regulatorisches Reporting vorbereitet haben und dann kriegen sie eine Mitteilung in den Nachrichten, dass im Grunde genommen erstmal das Gefühl entsteht, meine Arbeit, die ich das letzte Jahr gemacht habe, ist für die Tonne. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann wiederum merke, da hilft mir halt diese zusätzliche Weiterbildung, weil die ja auf den Menschen geht. Und da kann ich natürlich dann entsprechend anders agieren. Und auch intern Unsicherheiten bei Investoren, bei unseren Teammitgliedern, die sind nun mal da. Und auch das Thema Nachhaltigkeit wird ja sich immer wieder verändern. Sei es politisch, regulatorisch, aber auch, weil wir kulturell uns vielleicht verändern, die Sichtweise auf Nachhaltigkeit verändern. Und das ist was, das kann auch kein Template oder eine bestimmte vertragliche Konstellation lösen, sondern das ist dann tatsächlich die Arbeit mit dem Menschen, der Dialog, den wir schaffen und der auch nie aufhört, egal was die Regulatorik jetzt sagt.
Das heißt, Sie vermitteln, Sie versuchen abzufangen, wenn irgendwo Frust aufkommt. Ist das was, wo Sie sagen würden, das ist über alle Branchen und Unternehmensgrößen hinweg eine ähnliche Herausforderung? Oder gibt es auch Sachen, wo Sie sagen, das ist vielleicht jetzt beispielsweise bei Ihnen im Asset Management nochmal spezifischer als anderswo?
Nein, also das ist tatsächlich über alle Branchen erkennbar. Was vielleicht nochmal anders ist, ist, wenn jetzt Unternehmen in einer gewissen Krise stecken, außerhalb von Nachhaltigkeit. Dann ist das nochmal eine ganz andere Diskussion und das ist natürlich etwas, was wir jetzt aktuell in Deutschland schon sehen und auch wieder eine zusätzliche Unsicherheit mit reinbringt. Und das ist dann leider so häufig, dass das Thema Nachhaltigkeit dann wieder etwas an Priorität verliert. Wohlwissend, dass das für viele Anlagestrategien, wo wir jetzt im Private Market unterwegs sind, für Infrastruktur, aber selbst wenn wir jetzt von Infrastruktur mal weggehen würden Richtung Private Equity, da sind Elemente, die sorgen dafür, dass dieses Geschäftsmodell weiter existiert. Sei es Stromnetze bis hin im Kommunikationsbereich. Da ist ja eine Veränderung, eine gesellschaftliche Veränderung, eine wirtschaftliche Veränderung. Und die Geschäftsmodelle verändern sich dadurch. Und das muss natürlich mit reingedacht werden. Deswegen sehe ich das immer, wenn wir das wirklich von dem Investment Case her betrachten, dann muss natürlich Nachhaltigkeit mitgedacht werden. Aber dann ist es nicht 200 Datenpunkte, sondern dann ist wirklich die Frage, wo sind die echten Chancen? Wie kriegt man die Chancen verwertet? Und wo sind auch Risiken, die zum einen für das Geschäftsmodell schädlich sind, aber die auch eine Akzeptanz in der Gesellschaft verringern, weil eben dieser Schaden für Umwelt und Gesellschaft so signifikant hoch ist.
Sie sind ja auch eng im Kontakt mit Investoren. Was hören Sie denn von denen? Ist da dieses Thema ESG noch relevant? Ist da auch schon so ein bisschen so ein Überdruss? Man hat ja schon den Eindruck, dass oft auch so ein Pushback kommt und die Leute sagen, hatte ich jetzt genug, vielen Dank.
Mein Eindruck ist, das, was in den letzten Jahren war, dass man das noch als USP erklären konnte, das ist es nicht, sondern es wird erwartet und ist kein Sonderthema mehr. Also wir brauchen mindestens das Thema Risikomanagement. Da ist das Thema auf jeden Fall für mich kein Diskussionspunkt mehr, sondern das sehen auch die Investoren. Das ist die Erwartung, die wir erfüllen müssen, die alle Fondsmanager erfüllen müssten. Und da sehe ich weniger, dass dann wirklich gesagt wird, das brauchen wir nicht explizit. Darüber wird einfach dann nicht mehr diskutiert. Das ist der Aspekt Risikomanagement. Was jetzt neu ist, so ich würde sagen, so ungefähr seit einem Jahr, dass der inhaltliche Fokus sich geändert hat. Also dass auch die Investoren sich die Frage stellen, wie gehen wir jetzt eigentlich strategisch damit um? Das heißt, vorher war das eher so gefühlt, wir brauchen alle Artikel 8 und Artikel 9 SFDR-Fonds, ohne auf die Inhalte zu schauen. Jetzt sind wir wieder in dem Modus, wir schauen auf die Inhalte. Thema Impact ist ein großes Thema, was wir immer wieder begegnen. Auch aus der Erwartung heraus, dass Infrastruktur das ja schon per se bieten würde. Und das sind natürlich spannende Diskussionen, die wir haben, ist aber nicht das alleinige Kriterium, ob wir jetzt einen Fonds besser oder schlechter verkaufen, weil einfach viele zusätzliche Anforderungen trotzdem noch hinzukommen.
Wenn Sie mal Revue passieren lassen, die Prozesse vor und nach dem Mentoring, gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, das war ein großes Learning und das klappt tatsächlich besser, seit ich vielleicht dieses Thema Kommunikation, Mensch, anders oder intensiver betrachte?
Auf jeden Fall, denn am Anfang war das Thema so eher aufgesetzt, jeder Fachbereich macht das für sich. Das funktioniert so natürlich nicht. Also das ist das Gleiche wie bei anderen Themen. In dem Moment, wo wir Silos aufbauen, fehlt dieser Wissensaustausch. Das haben wir definitiv dann vertieft. Wir gehen mehr in den direkten Dialog, in einer gewissen Art Engagement. Also wir holen in den Fachbereichen oder anders gesagt, in den Fachbereichen gibt es immer eine Ansprechperson für das Thema ESG. Das ist erstmal der zentrale Ansprechpartner für das Team selbst, aber auch, wenn jetzt ein anderes Team etwas zu ESG möchte. Und diese Ansprechperson, die wir haben, wir tauschen uns regelmäßig aus. Das heißt, da findet auf unterschiedlicher Ebene regelmäßigen Austausch. Und da ist auch wichtig, dass wir da immer wieder dranbleiben. Denn Themen verändern sich. Wir geben immer wieder diese Diskussion, wie gehen wir mit der regulatorischen Unsicherheit ein. Wir führen aber auch so Diskussionen wie, okay, von der Berichtsseite, was ist zu viel, was ist zu wenig, was ist eigentlich der Mehrwert? Also wo gehen wir vielleicht über das hinaus, was reine Daten, quantitative Daten bringen? Und das ist permanent auch ein Diskussionspunkt. Und das finde ich auch wichtig, dass man das offen hält. Denn es gibt ja nicht den perfekten Weg oder eine Schablone, sondern das ist ein Weg, wo wir uns auch permanent weiterentwickeln.
Das heißt, wenn man sagt, ich möchte die Investoren, auch die Beschäftigten besser mitnehmen, es geht nicht ohne Kommunikation.
Richtig. Das ist bei uns das Grundthema: Kommunikation, Transparenz, aber auch selbstkritisch zu sein. Wirklich mal auch in der Retrospektive zu überlegen, war das jetzt gut? Das ist vielleicht ein Punkt, der bei der Regulatorik immer wieder vergessen wird. Es ist auch manchmal wirklich notwendig, mal kurz innezuhalten, zu überlegen, was lief gut und was lief schlecht, was wollen wir behalten, fortführen oder hören wir jetzt tatsächlich damit auf? Das ist eine Diskussion, die brauchen wir, um einfach auch uns weiterzuentwickeln in diesem Themengebiet.
Das sind doch schöne letzte Worte. Also ab und zu auch mal zurückschauen, miteinander reden und im Austausch bleiben. Das war Barbara Treusch, Director bei Palladio Partners, dort verantwortlich für die Nachhaltigkeitsthemen und auch als ESG-Mentorin aktiv. Vielen Dank, dass Sie uns heute mal einen Einblick gegeben haben in die Arbeit und wie sie sich verändert hat. Vielen Dank für den Besuch im Podcast.
Vielen Dank.
Auch in dieser Episode schauen wir natürlich, was die Märkte sonst noch so bewegt. Und dafür ist mein Kollege Philipp Habdank bei mir eigentlich beheimatet im Schwester-Podcast Beyond Billions. Schön, dass du heute bei uns bist, Philipp. Hallo.
Hallo, Sabine.
Philipp, lass uns mal in die Bankenbranche schauen. Die niederländische Triodos Bank zieht sich aus Deutschland zurück. Die galt ja mal als Pionierin für nachhaltiges Banking, war 6 Jahre insgesamt im Markt aktiv. Es hat aber letztlich, muss man sagen, hierzulande nicht geklappt. Warum denn jetzt der Rückzug?
Ja, die Bank hat festgestellt, dass sie hier schlicht nicht die Größe erreicht, die notwendig wäre. Sie wollte nämlich eigentlich nicht nur einfach eine Nischenbank sein, sondern spürbar Wirkung entfalten. Ja, und das ist in Deutschland nicht gelungen.
Wie viele Kunden hatte denn die Bank zuletzt?
Also die 79 Voll- und Teilzeitkräfte der deutschen Niederlassung, die betreuen nach eigenen Angaben, also nach Unternehmensangaben, rund 35.000 Privat- und Firmenkunden. Und denen bieten sie halt Giro-, Geschäfts-, Tagesgeldkonten an, Kreditkarten, aber auch Investments in sowohl eigene als auch fremde Impact-Fonds nach Artikel 9, sowie halt auch noch Unternehmenskredite, die, Überraschung, in erster Linie erneuerbare Energien adressieren.
Jetzt muss man sagen, dieser Rückzug kommt so richtig überraschend dann auch nicht, ne?
Nee, nicht wirklich. Also bereits vor einigen Monaten hatte die Bank schon bekannt gegeben, dass sie ihre internationalen Geschäftsaktivitäten einmal komplett auf den Prüfstand stellt. Und das sind eben neben Deutschland auch Belgien, Großbritannien und Spanien. Und ausdrücklich genannt wurde dabei eben damals schon die Triodos Bank. In Deutschland tatsächlich ist das mit deutlichem Abstand auch das kleinste Segment der Bank, das muss man so sagen. Also auf das Deutschlandgeschäft, dann fallen laut Halbjahresbericht 2025 bezogen auf die Gesamtbank insgesamt nur 4,6% des Kreditvolumens, auch nur 4,5% des Einlagenvolumens und sogar nur magere 1,5% des Gewinns, also überschaubar groß.
Gut, das ist dann vielleicht auch nicht so der größte Difference Maker. Wie geht's denn jetzt mit diesem Rest-Deutschland-Geschäft weiter?
Also ein Sprecher hat gesagt, dass die Schließung bis 2027 abgeschlossen sein soll. Und die Bank schätzt, dass im Rahmen der Schließung Einmalkosten von 12 Millionen Euro anfallen werden. Und die sollen dann im 2025er Ergebnis verarbeitet werden.
Wir bleiben noch beim Marktaustritten. Auch in der Solarbranche ist seit kurzem ein Abschied definitiv. Der bekannte Modulhersteller Meyer Burger, der wird zumindest als Gesamtfirma künftig nicht mehr am Markt vertreten sein. Da gab es eine Insolvenz, jetzt das endgültige Aus. Das Unternehmen hat den Hauptsitz in der Schweiz, hatte aber auch einige große Standorte in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Was war denn das Problem? Warum hat Meyer Burger es da nicht geschafft, am Markt zu bestehen?
China. Also das zumindest hat das Unternehmen selbst als wichtigsten Grund genannt. Starken Wettbewerb aus China. Dort werden Solarmodule in riesigen Stückzahlen produziert. Die Preise, die seien so niedrig, dass ein europäischer Hersteller da jetzt kaum noch eine Chance habe. Und hinzu kommt, dass sowohl in den USA wie auch in Europa jetzt nicht wirklich klar ist, wie es bei der Förderung von erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren weitergeht.
Was heißt denn das jetzt für die Standorte hier in Deutschland?
Der Geschäftsbetrieb der Werke in Bitterfeld-Wolfen und in Hohenstein-Ernsthal, der ist bereits vor einigen Wochen eingestellt worden. Der Insolvenzverwalter hat gesagt, es gebe keine realistische Chance auf die Rettung der Unternehmensgruppe insgesamt. Es gibt aber noch Bemühungen, vielleicht zumindest Teile der Gruppengesellschaft in der Schweiz, in Deutschland oder auch in den USA zu verkaufen. An den deutschen Standorten, da werden mehr als 600 Menschen allerdings ihre Arbeit verlieren. Und die sind nach Unternehmensangaben bis auf ein kleines Abwicklungsteam auch schon freigestellt. Ihnen wurde auch schon gekündigt.
So, damit wir nicht nur schlechte Neuigkeiten im Gepäck haben, lass uns mal noch zu einer positiven Nachricht kommen, nämlich Frankfurt ist Spitzenreiter und zwar im Bereich in nachhaltige Büroflächen. Immer mehr Gebäude tragen hier in Frankfurt ein grünes Zertifikat. Philipp, bevor wir in die Details gehen, was genau sind denn grüne Büroflächen? Was zählt da alles rein?
Das sind Gebäude, die nach bestimmten klaren Standards geprüft sind und da ein entsprechendes Zertifikat haben. Das heißt, die erfüllen bestimmte Kriterien wie Energieeffizienz, niedriger CO2-Ausstoß, sind mit nachhaltigen Materialien gebaut oder haben besonders gute Arbeitsbedingungen. Besonders spannend ist, dass nicht nur Neubauten zertifiziert werden, sondern auch alte Häuser. Die lassen sich umbauen und modernisieren, bis sie halt eben diese Anforderungen erfüllen. In den deutschen Metropolen insgesamt ist der Anteil von zertifizierten Flächen am gesamten Büroflächenumsatz von 30% auf 40% gestiegen. Das geht aus dem Certification und Sustainability Radar hervor, für den der Makler JLL Daten erhoben hat.
Jetzt wurde da ja auch ermittelt, dass Frankfurt ganz vorne liegt. Warum ist denn der Standort hier so stark bei nachhaltigen Büros?
Das dürfte an Banken und Finanzunternehmen liegen, die hier besonders aktiv sind. Und die wollen halt auch zeigen, dass sie beim Thema Nachhaltigkeit ganz vorne mit dabei sind. Zum anderen ist die Nachfrage nach Topflächen halt einfach hoch. Und wer neu mietet, der achtet einfach immer stärker auf das Thema Nachhaltigkeit. Das zeigt sich dann auch in den Zahlen. Also in Frankfurt lag der Green Building-Anteil am Büroflächenumsatz im ersten Halbjahr bei rund 2/3. Dahinter folgt dann Köln mit 48% und München mit 44% Green Building Anteil. Abgeschlagen auf dem letzten Platz ist Stuttgart. Die kommen dann nur auf eine Quote von 10%.
Da ist noch Luft, liebe Stuttgarter. Gibt es denn hier in Frankfurt am Finanzplatz auch Projekte, die gerade besonders hervorstechen?
Ja, für den mit Abstand größten Abschluss im ersten Halbjahr hat zum Beispiel die Commerzbank gesorgt. Sie hat 73.000 Quadratmeter angemietet im zertifizierten Central Business Tower, der sich derzeit noch im Bau befindet. In den Top-Lagen werden übrigens auch besonders häufig zertifizierte Büroflächen angemietet. Hier lag die Quote mit 52% deutlich, deutlich höher als in Zweit- oder in Drittlagen.
Jetzt kann man sagen, schön für Frankfurt, aber was bedeutet das denn, wenn wir mal ein bisschen das große Ganze betrachten?
Da entfaltet der Trend schon Wirkung. Also Büroflächen sind ein riesiger Faktor für den Klimaschutz, weil halt einfach Gebäude unglaublich viel Energie verbrauchen. Und wenn große Unternehmen nur noch grüne Flächen mieten, dann verändert das auch den Markt. Also es geht hier nicht nur um ein paar Prestigeprojekte, sondern halt wirklich um einen echten strukturellen Wandel.
Ja, am Büroimmobilienmarkt ist ja hier auch gerade einiges in Bewegung da. Bin ich gespannt, was da noch kommt. Das war erstmal der Blick auf die Nachrichten. Danke, dass du da warst. Das war Philipp Habdank aus der Redaktion der Börsenzeitung. Schön, dass du da warst.
Es war mir ein Fest.
Und Ihnen darf ich noch mitgeben für die Terminplanung, dass am 18. November das 11. Green Finance Forum stattfindet im Rahmen der diesjährigen Euro Finance Week. Die Börsenzeitung ist da Medienpartner und das Motto des Green Finance Forum in diesem Jahr lautet Wandel, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit. Das Ganze findet statt im Steigenberger Frankfurter Hof hier in Frankfurt am 18. November. Ich werde da sein. Freue mich, wenn wir uns dort sehen. Und vorher hören wir uns, wenn Sie mögen, die nächste Episode Nachhaltiges Investieren. Die gibt es am 16. Oktober. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.